Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute tauchen wir mal ein in die faszinierende Welt von Hörbüchern. Egal ob es Fantasy ist oder Liebesromane. Viele Menschen lieben Hörbücher und verschlingen sie geradezu. Und heute zu Gast ist Björn Borsch. Er ist Schauspieler, aber er ist auch Hörbuchsprecher. Er spricht also echte Bücher zu einem Hörbuch ein. Erfahre also, wie ein Sprecher fiktiven Charakteren Leben einhaucht, was die vier Stufen des Lernens sind, wie lange man so für ein Hörbuch braucht, wieso man einen Hauselfen nie mit einer piepsigen Stimme sprechen sollte, warum man kaum noch Bücher in der Freizeit liest als Sprecher, welches Hörbuch mal einen Alien-Alarm ausgelöst hat und noch vieles mehr. Aber jetzt, meine Damen und Herren, Björn Borsch.
Wenn viel mehr Menschen über gute Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine positivere und mehr Menschen würden glücklicher leben. Davon bin ich überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt positiver und besser informiert zu machen. Also, bitte teilt die Folge und genießt es. Björn, was macht man denn eigentlich als professioneller Sprecher? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten und Wege und Tätigkeitsbereiche als professioneller Sprecher. Das geht von Synchron über Hörspielarbeit, über Hörbücher. Und zurzeit spreche ich größtenteils Hörbücher ein und bin auch so ein bisschen in der Hörspielbranche tätig.
Das heißt, so für Hörbücher, du gibst quasi den Charakteren Stimme.
Oder ja, wenn man so will. Also ich sehe mich tatsächlich so ein bisschen, und das sehe ich auch so ein bisschen ähnlich zu meiner Arbeit am Theater als Schauspieler. Ich sehe mich als so ein Geschichtenerzähler, sag ich mal. Also das würde ich quasi als Hauptaufgabe in meinem Beruf sehen. Also ich bin quasi jemand, der dazu da ist, also der Geschichte dient. So, also man hat da quasi den Text, und da geht es dann für mich persönlich jetzt nicht irgendwie um persönliche Neurosen oder so, dass ich mich jetzt in den Vordergrund spielen will, sondern ich diene dem Text. Also der Text ist das, was vorliegt. Und Ziel ist es dann, diesen Text möglichst lebendig zu gestalten, damit dann der Zuschauer Spaß hat.
Wie schaffst du das? Wie schaffst du das? Weil du hast ja wir zwei sehen uns jetzt gerade, und dann kann man viel mit Gestik und Mimik arbeiten. Aber wie schaffst du es, so eine Figur nur über deine Stimme ja richtig Leben einzuhauchen und halt auch Emotionen einzuhauchen? Weil darum geht es ja dann auch, dass Geschichten leben ja von den Emotionen auch. Wie hauchst du den Leuten Emotionen ein, den Figuren?
Naja, also das fängt erstmal mit der Textbearbeitung an, natürlich. Also bevor ich jetzt mich ans Mikrofon setze und dann das Buch einlese, lese ich das Buch erstmal für mich selber. Ich bin ein sehr langsamer Leser, und meistens ist es dann auch so, dass ich während des Lesens schon so wie mir eine Version vorstelle, wie das Hörbuch klingen könnte. Deswegen dauert es auch nochmal ein bisschen länger, das Buch dann zu lesen für mich selber. Und dann mache ich mir halt entsprechend Notizen, falls mal ein Satz länger ist, dass ich mir irgendwie so Markierungen mache. Und färbe natürlich die Charaktere dann halt irgendwie farblich ein. Und auch das passiert dann auch schon irgendwie in der Fantasie, weil so wie der Hörer im besten Fall am Ende ein Bild bekommt von dem, was er hört, bekomme ich natürlich ein Bild von dem Text, während ich den Text bearbeite. Und dann entstehen halt irgendwie die Stimmen und die Figuren in meinem Kopf, und ich versuche, die dann irgendwie zu transportieren. Und wenn dann jemand irgendwie so ein bisschen älter ist, dann versuche ich, die Stimmfarbe so ein bisschen einzufärben, dass diese Figur auch älter klingt. Und das ist natürlich auch, sag ich mal, so eine individuelle Entscheidungssache. Es gibt dann auch Sprecher, die sagen, ja nee, wenn da jetzt steht, der alte Mann spricht, dann muss ich ja nicht noch den alten Mann alt darstellen, weil da steht ja, dass der alte Mann spricht, dass der alte Mann spricht. Oder wenn da jetzt steht, schrie sie den Flur entlang, dann muss ich ja nicht schreien, weil da steht ja, dass geschrien wird. So, aber das ist immer so ein bisschen so eine Feinheit und so ein Spagat, den man so ausbalancieren muss, weil da
künstlerische Freiheit so ein bisschen vielleicht
haben. Auch das, und da gehen natürlich auch die Hörer, die Geschmäcker des Hörers gehen da auch quasi auseinander, weil es ist ja letztendlich so, dass man auch gucken muss, dass es irgendwie angenehm ist, wenn so eine Geschichte erzählt wird, und wenn dann die Dynamikpegel zu sehr ausschlagen, dann kann das natürlich auch den Hörgenuss beeinträchtigen.
Ja, stimmt, gerade wenn du von Flüstern zu Schreien übergehst, da ist viel Lautstärkenunterschied, würde ich sagen.
Genau.
Also du versuchst schon, dich in diese Charaktere so ein bisschen rein zu versetzen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Also, dass du denen dadurch Leben einhauchst, dass du sie ein bisschen verstehst, weil man muss ja dazu sagen, das sind ja nicht deine Geschichten, ne? Die hast ja nicht du geschrieben. Und das ist doch, also, ich stelle mir vor, das ist relativ schwierig, das für dich dann richtig zu interpretieren, also in Anführungsstrichen richtig zu interpretieren, so wie es der Verfasser, der Autor wollte wahrscheinlich, oder?
Ja,
weil ich meine, weil den Satz kannst du ja, du schreibst einen Satz hin, den kannst du 20 in 20 verschiedenen Arten und Weisen sprechen, ja?
Ja, das ist natürlich, ich sag mal, so ein. Also ich habe natürlich durch meine Schauspielausbildung so eine Art, ich nenne es mal Handwerk, wie ich einen Text bearbeite. Und dann gibt es halt natürlich auch eine Sprechtechnik, die man dann vorm Mikrofon halt irgendwie nutzt. Also ich spreche ja jetzt ein Hörbuch anders ein, als wenn wir jetzt beide miteinander sprechen. Ja, und dann ist halt wirklich das A und O die Vorbereitung des Textes. Also dass man weiß, worum es geht, was ist die Stimmung des Textes, so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, was sind die Situationen. Und dann halt irgendwie einerseits mit dem Handwerk, was man hat, und andererseits mit der Fantasie, die man hat, diesen Text halt so gestalten, dass er lebendig wird.
Mhm. Wie viel nimmst du da, wie viel schaffst du da aufzunehmen? Oder was, wenn du von Text sprichst, redest du von, ich nehme eine Seite am Tag auf, ich nehme 100 Seiten am Tag auf, 1000, wie ist da so, was kann man sich da vorstellen?
Ja, ach, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Jeder hat ja auch so eine Tagesform, je nachdem, wie man drauf ist. Dann kommt es auch total auf den Text an. Also ich sag mal, wenn es jetzt ein Fantasy-Roman ist, der, sag ich mal, flüssig von der Seele weggeschrieben ist, dann schafft man ein paar mehr Seiten als jetzt zum Beispiel so ein Theaterstück. Also ich hatte auch ein Hörbuch, den Kirschgarten. Das hat dann alles ein bisschen länger gedauert, weil dann natürlich auch nur Dialog ist und viele verschiedene Charaktere. Aber ich gucke, dass ich so, also ich sag mal so, dann kommt es auch drauf an, wie es gedruckt ist, ne? Aber so, ja, 60 bis 70 Seiten ist so das Tagespensum.
Wow. Ungefähr. Ja. Okay, das heißt, für so ein, weiß nicht, wie viel so ein normaler Fantasy-Roman haben? Meistens sind die ein bisschen länger, oder? So 500 Seiten, hätte ich jetzt mal gesagt, wenn die schon haben.
Ja, so 400 bis 500 Seiten.
Ja. Das heißt, du brauchst so fünf, sechs Sessions irgendwie, dass du da durch einen durchkommst, ja? Schon nicht ohne. Weil ich kann mir halt vorstellen, dass du danach dein Hirn auch so irgendwann einfach Matsch ist, wenn es so oft hin und her springen muss zwischen verschiedenen Charakteren, oder?
Naja, es geht. Also es ist natürlich ein bisschen auch Trainingssache. Also und dann ist es auch so, dass dadurch, dass man ja auch in diese Geschichte eintaucht, dann und diese Geschichte so ein bisschen durchlebt, ist es auch manchmal so, wenn es gut funktioniert, dass man dann gut durch so einen Text durchkommt und ruckzuck die Zeit vergeht und man dann denkt, ach Mensch, ist schon wieder Abend. So. Was ich sagen kann, ist, seitdem ich jetzt intensiver Hörbücher einspreche, habe ich ein bisschen weniger Motivation, noch in der Freizeit dann irgendwie privat noch zu lesen. Weil wenn man dann den ganzen Tag am Mikrofon steht und dann macht man das Mikrofon aus und dann greift man halt irgendwie zu einem Roman, den man irgendwie privat lesen möchte, dann fühlt man sich dann doch immer noch so ein bisschen wie auf der Arbeit.
Du liest den Roman dann wie das Hörbuch, das du vorlesen sollst, das du einsprechen sollst. Ja, ich finde es spannend, weil Also ich komme aus einer Zeit, da haben wir viel Kassetten und sowas gehört. Gerade Harry Potter war viel im war sehr beliebt, ne? Und da Rufus Beck hat es, glaube ich, eingelesen. Das kam mir mal am Anfang und am Ende gelesen von Rufus Beck. Und deshalb finde ich das spannend, wie man das, oder mal so einen Blick hinter die Kulissen einfach zu schmeißen, wie aufwendig das ist, weil du, also in deinem Fall, du musst es ja dann auch noch bearbeiten alles, oder?
Genau, also tatsächlich Rufus Beck, das war, wenn man so will, auch eines meiner ersten Hörbücher tatsächlich, also da können wir uns die Hand reichen. Und ja, also tatsächlich, das hat sich jetzt auch ein bisschen entwickelt, aber es ist so, dass mir quasi der Text zugeschickt wird vom Verlag. Und je nachdem, über welchen Anbieter das jetzt ganz, das läuft oder beziehungsweise Auftraggeber es läuft, ist es entweder so, dass man dann den Text vorbereitet, einspricht und dann die Versprecher rausschneidet. Oder in meinem Fall, wie sich das jetzt entwickelt hat, ist es auch schon so, dass ich den Text dann, nachdem ich quasi alles rein geschnitten habe, dass ich das dann auch mische. Also das kommt ganz drauf an, wie da die Herangehensweise von den Produzenten ist. So, manchmal arbeiten sie mit einem Studio eng zusammen und dann sagen sie, nee, mischen machen wir, du musst nur einsprechen und schneiden. Aber so die letzten Bücher, die habe ich dann auch selber gemischt, was dann auch irgendwie ganz schön ist, weil dann versuche ich auch so ein bisschen die Aufgaben zu trennen. Also erst bin ich dann halt, sag ich mal, irgendwie der Schauspielersprecher, der den Text bearbeitet und dann aufs Mikrofon geht und das dann quasi einspricht. Und dann wechsle ich so ein bisschen die Rolle und werde quasi so ein bisschen so zum Tontechniker, der dann halt wirklich nur darauf guckt, dass halt die Fehler draußen sind, dass es gut klingt. Also das kann man auch schon während der Aufnahme gucken, dass es gut klingt oder sollte man machen. Aber dann kann man auch noch mal beim Feinschnitt noch mal, dadurch, dass man es noch mal hört, beim Abmischen und beim sogenannten Proofing, also dass man quasi noch mal guckt, ob man wirklich das gesagt hat, was da steht. Weil manchmal ist es auch so, dass man irgendwie so konzentriert ist bei der Aufnahme, dass dann aus Singular schnell Plural wird oder so. Und ja, dadurch, dass dann am Ende alles so aus einer Hand ist, ist es dann auch immer dann ein schönes Gefühl, das Hörbuch in die Welt zu schicken und hofft dann, dass es gut ankommt.
Ja, das glaube ich sofort. Weil es ist ja, wie viel Aufwand steckt in so einem, bleiben wir beim Fantasy-Roman, 400 bis 500 Seiten, wie viel Stunden Aufwand steckst du da rein? Mal nur zum Einsprechen, ohne das Nachbearbeiten.
Also, wenn ich jetzt so die aktuelleren Romane nehme, die ich, das ist natürlich auch stellenweise immer so ein fließender Übergang, deswegen ist es schwierig zu sagen. Manchmal ist es ja so, dass man dann halt irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei Tage einspricht und dann sagt man so, jetzt schneidet man erstmal und dann kommen irgendwie die nächsten Seiten. Aber ich sage mal, Vorbereitung ist bei mir ungefähr eine Woche bei so 400 Seiten. Wie gesagt, ich bin ein langsamer Leser. Und dann dauert es auch nochmal so anderthalb bis zwei Wochen. Bis es dann eingesprochen und ich sag mal, ja, dann ne, mit der Bearbeitung, dass die Fehler raus sind und so ungefähr.
Krass, so, ist schon echt viel.
Halt mit dem Proofen und dem Mixen danach auch, also ich komme jetzt auf bei einem 400-Seiten-Roman, der dann am Ende um die 14 Stunden geht, ist es ein Monat gut Arbeit mit Einsprechen, Vorarbeit und Mischen.
Das heißt, so 500 Seiten lässt sich runterbrechen auf 14 Stunden Sprache.
Ja, ungefähr.
Wow.
Also das kommt halt dann auch immer noch auf die Dynamik des Textes an. Ne? Ja. Also es gibt ja dann in so Fantasy-Romanen auch manchmal Passagen, wo dann gekämpft wird. Dann wird der Text natürlich ein bisschen dynamischer. Dann wird halt irgendwie ein bisschen mehr halt irgendwie das Tempo angezogen. Aber natürlich so, dass der Hörer noch folgen kann. Manchmal gibt es dann auch irgendwie einen großen Erkläranteil, wenn jetzt irgendwie wichtige Sachen sind oder ruhige Szenen oder komplizierte Sachen, wo es halt irgendwie um Backgrounds von irgendwelchen Charakteren geht, weil so Fantasy-Romane, die haben ja dann auch immer so
Riesenstammbäume haben die.
Ja, so Riesenstammbäume und zig Namen und so und das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber sagen wir mal grob.
Wenn du jetzt so, gerade Fantasy stelle ich mir auch vor, dass es öfter mal ein bisschen mehr Charaktere vielleicht gibt und jetzt nicht nur so drei, sondern auch mal keine Ahnung, 10, 15, 20 Charaktere. Kommst du da auch manchmal so an deine Grenzen, wie du jetzt jemanden sprichst, weil du hast ja sicherlich auch eine begrenzte Anzahl an Stimmen, die du imitieren kannst. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du da irgendwie 15 Leuten in einem Buch eine Stimme geben musst, dass du dann irgendwann sagst, so, boah, okay, welche Stimmlage habe ich denn jetzt noch nicht benutzt und welche würde denn passen?
Ja, tatsächlich ist das mehr oder weniger gerade bei so Fantasy-Dingern täglich Brot. Also natürlich kommt es dann immer darauf an, wie gut auch die Figuren charakterisiert sind. Und manchmal hat man dann halt irgendwie Pech, dass dann, weiß ich nicht, so eine Randfigur auftaucht und dann sagt die irgendwie nur so zwei Sätze. Und dann fragt man sich, okay, das ist jetzt eine Figur, die ist aufgetreten, sagt zwei Sätze und ist wieder weg. Und im weiteren Verlaufe des Buches, in der Vorarbeit, stellt man fest, die taucht auch nicht wieder auf. Das ist dann natürlich so ein bisschen Trüben im Fischen, Fischen im Trüben, so rum. und ja, dann muss man, sag ich mal, so einen freien Wurf machen und hoffen, dass es gut geht, weil manchmal hat man vielleicht auch das Pech, dass in Buch 3 oder Buch 5, wenn man jetzt eine Serie einspricht, dass diese Figur auch wiederkommt und dann hat man irgendwie eine etwas hellere Tenorstimme gegeben und dann wird diese Figur auf einmal ein bisschen mehr charakterisiert und dann wird halt irgendwie gesagt, dass es eine tiefe, kernige Stimme ist. Mhm. Und dann denkt man so, ja, Mist. So, aber ja, aber es ist dann, also gerade im Fantasy-Bereich ist es dann auch irgendwie ganz, ganz ulkig, so ein bisschen dem Affen Zucker zu geben. So, also wenn jetzt zum Beispiel ein Drache spricht und der Drache dann irgendwie so ein bisschen eine extremere Stimme hat oder so, das macht dann schon Spaß. So, ne? Ja. Das ist natürlich dann auch ein bisschen so eine andere Herangehensweise, als wenn man jetzt irgendwie einen Liebesroman spricht. Und wie gesagt, man muss dann halt auch immer gucken, wie man es dosiert. So, ne? Kann dann auch sein, dass man halt irgendwie eine Aufnahme macht und dann denkt man so, oh, das ist jetzt ein bisschen, kann jetzt auf Dauer vielleicht auf die Nerven gehen, wenn dann jetzt irgendwie ein Hauself, der die ganze Zeit so spricht, irgendwie 2,5 Seiten Monolog irgendwie.
Oh boy.
So. Das will man ja auch nicht. So, und das, aber dazu ist es dann, also ich sag mal, wenn man jetzt in einem größeren Verlag das Ganze aufnimmt, hat man natürlich dann noch eine Aufnahmeleitung oder einen Regieassistenten oder so, der dann halt dann parallel noch nebenher zuhört und sagt so, ah, mach die Stimme mal nicht so ganz extrem. Da bin ich jetzt natürlich auf mich allein halt irgendwie gestellt, aber dadurch, dass ich das Ganze dann ja auch noch nachbearbeite, und ich eigentlich, wenn ich nicht meine Stimme höre, wenn ich selber spreche, dann höre ich meine Stimme, wenn ich sie schneide oder wenn ich halt irgendwie mische. Und wenn ich dann feststelle, was aber bis jetzt eigentlich noch nicht passiert ist, dass eine Stimme halt irgendwie dann doch zu extrem ist oder so, kann man das natürlich immer noch ändern.
Ja, weil das wäre tatsächlich jetzt auch eine Frage gewesen, wenn du da, ich meine, du liest ein Buch, das du nicht geschrieben hast, dass du, wo du vielleicht keine Ahnung hast von der Vorgeschichte, die 18 Bücher davor mal passiert ist, und gibst dieser Person, diesem Wesen jetzt eine Stimme? Und da wäre jetzt die Frage, ist es schon mal passiert, du hast jetzt gerade Nein gesagt, aber ist es schon mal passiert, dass du irgendwie einem Drachen eine super süße Stimme gegeben hast? Und dann hört irgendwer drüber und denkt sich, hä? Björn, was, also, das ist ein Drache. Der darf nicht wie ein Baby klingen. Hast du dich da vertan oder was? Also hast du schon mal so eine richtig komplett daneben gegriffen bei so einer Stimmlage oder sowas?
Also ich habe diesbezüglich noch kein Feedback bekommen, wo jemand sagt, oh Björn, das, nee, mach das nochmal oder ab im Papierkorb damit oder so.
Ja.
Aber die Gefahr ist natürlich gegeben. Also ich habe auch, also es ist auch immer, ne, jedes Buch ist auch immer eine neue Herausforderung. Also auch wenn man jetzt, sag ich mal, in einer Buchserie ist, also jetzt gerade lese ich eine Fantasy-Buchreihe, die heißt Kampf magischer Pharma. Und da sind bis jetzt 6 Bücher draußen. Und nach dem 4. Buch denkt man, okay, jetzt so die Hauptcharaktere, da haben sich jetzt die Stimmen gefunden, die Stimmen haben sich gefestigt.
Mhm.
Und es bringt dann nichts zu sagen, jetzt kommt Buch 5 und ich weiß, wie der Hase läuft. Weil dann merkt man in der Vorbereitung, okay, auf den ersten 50 Seiten werden 6 Magier eingeführt. und dann muss man halt irgendwie gleich 6 neue Stimmen erfinden. Und ja, das ist halt natürlich eine Herausforderung, aber ich habe, glaube ich, bis jetzt noch nicht so daneben gelegen, dass man sich an die Stirn schlagen.
Sehr gut. Es spricht ja dann auch für dich wieder, ne? Weil ich stelle mir vor, gerade wenn du so Fantasy und so viele Charaktere und dann nimmt man da irgendwie 5-6 Stunden am Stück auf und da kommt man vielleicht dann auch mal in so eine ganz falsche Stimmung. Und wie gesagt, das ist ja nicht das, was du geschrieben hast. Du hast es ja nicht geschrieben. Du hast dem ja nicht, da steckt ja jetzt nicht deine Fantasie drin. Ja, du gibst dem Ganzen Stimme und gibst dem so eine Gesicht für die Stimme, so ein Stimmgesicht. Aber das ist ja nicht deine Idee gewesen. Du hilfst ja da nur dazu. Deshalb stelle ich mir schon manchmal schwer vor, dass man so dann den Richtigen trifft und dass dann vielleicht mal der Autor um die Ecke kommt und sagt, da habe ich mir wirklich ganz anders vorgestellt, du.
Nee, das ist bis jetzt zum Glück noch nicht vorgekommen.
Sehr gut. Sehr gut. Fühlst du dich eigentlich manchmal so wie, weil gerade bei so Synchronsprechern habe ich manchmal das Gefühl, die werden dann auch ein bisschen gefeiert oder die Stimmen werden gefeiert. Gerade auch, wenn du für ja, vielleicht mal so bekanntere Filme irgendwie synchron sprichst oder bekanntere Bücher. Mein Rufus Beck kennt mittlerweile jeder, der irgendwie in unserer Gegend aufgewachsen ist, zeitlich. Aber wirst du dann auch manchmal für so Lesungen, gebucht oder so, dass man sagt, hey, lies doch mal ein Stück aus Kampfmagische Farmer vor, für keine Ahnung.
Naja, also ich sag mal, ich glaube, ich habe mir halt in der Branche noch nicht so einen großen Namen gemacht, dass man jetzt irgendwie, also dass mir die Leute die Bude einrennen. Es ist eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache. Und jetzt mit den letzten Hörbüchern kriege ich auch ab und zu dann irgendwie über Instagram oder so durchaus ein positives Feedback auch, was mich sehr, sehr freut. Und jedes Lob ist natürlich halt auch irgendwie eine Sache, die, also das geht runter wie Öl, weil es ja auch, sag ich mal, im Gegensatz zur Theaterarbeit ein bisschen eine einsame Arbeit ist, weil man ist dann quasi so einen ganzen Monat quasi über dem Text und liest den Text und bereitet ihn vor und spricht ihn alleine ein und dann wird das Ganze geschnitten und dann wird es in die Welt geschickt und dann hofft man, dass es den Leuten gefällt. Und natürlich kann man hier und da mal halt irgendwie so eine Rezension irgendwo lesen. Aber man ist trotzdem so ein bisschen auf sich allein gestellt. Und bei so Synchronstimmen ist es natürlich so, dass wenn jetzt ein Millionenpublikum einen Johnny Depp verfolgt und man weiß, David Nathan spricht Johnny Depp, dann haben diese Stimmen natürlich einen ganz anderen Bekanntheitsgrad. So. Also ich habe jetzt vor 2 Jahren oder so, habe ich glaube ich das erste Hörbuch eingesprochen. Vorher habe ich 7 Jahre Theater gespielt. Und da ist die Reichweite halt noch nicht so groß, dass die Leute sagen, hier, komm nach Köln und mach mal in der Meiersche irgendwie eine Lesung oder so. Aber natürlich, die eine oder andere Lesung habe ich auch schon mal gemacht. Und das ist natürlich dann auch nochmal irgendwie eine ganz andere Sache, weil man natürlich live Publikum vor der Nase hat. Mhm. Und da muss man dann halt den Text dann, würde ich sagen, nochmal mehr vorbereiten, damit halt dann wirklich auch alles gut läuft.
Ja, glaube ich. So live ist nochmal, ich meine, wenn du in deinem stillen Kämmerlein sitzt und es aufnimmst, da kannst du dich so oft versprechen, wie du magst. Der Hörer wird es am Ende nicht bemerken, weil du es alles rausschneiden kannst und nimmst nur die perfekte Aufnahme. Aber wenn du halt live vor Publikum sitzt, das ist nochmal eine andere Sache. Aber ich meine, wenn du Theaterschauspieler bist, dann kennst du es ja auch mit auf der Bühne sitzen, deinen Text gut können und Co. Gibt es denn irgendwas, irgendein Buch, irgendein Format, wo du mal so richtig, richtig Bock drauf hättest, das aufzunehmen oder einzusprechen? Hey Leute, kurze Unterbrechung. Ihr wisst, dass ich keine nervige Werbung hier schalte und auch nichts verkaufe. Die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass ihr mir helft, meine Botschaft in die Welt zu tragen, um mehr Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Der einzige Weg, wie wir das tun, ist, wenn wir diese Folge mit jemandem teilen und sie bewerten. Ihr tut mir damit einen riesigen Gefallen, aber noch wichtiger, ihr verändert damit vielleicht das Leben von jemand anderem. Also teilt die Folge mit jemandem und lasst eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast da.
Habe ich auf jeden Fall. Das Problem ist, dass es natürlich von sehr vielen Büchern auch schon Hörbücher gibt und andere Leute mir zuvor gekommen sind. Also ich lese jetzt zum Beispiel, ich lese jetzt gerade doch privat ein Buch von John Steinbeck, Jenseits von Eden. Fantastisches Buch. Gibt es wahrscheinlich schon als Hörbuch. Aber es gibt auch eine Buchreihe von eher im Bereich Horror. Necroskop heißt das. Da gab es mal ein paar Hörbücher, auch großartige Stimmen, die das eingelesen haben. Das war dann aber noch zu Zeiten, als der Hörbuchmarkt, sage ich mal, in Anführungsstrichen neu war. Und da hat man aus Kostengründen, vermute ich, die Sachen leicht gekürzt, damit man nicht so viele CDs pro Band veröffentlichen muss. Mhm. Und ja, ich glaube, die ersten 4 Bücher oder so sind davon erschienen und dann ist es quasi so ein bisschen so wie eingeschlafen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Aber ja, das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich sagen würde, da hätte ich Lust drauf. So überhaupt so Horror und der Science-Fiction-Bereich, da lauern noch für mich auch viele, viele spannende Geschichten. Picknick am Wegesrand zum Beispiel ist auch ein fantastisches Buch. Ist dann eher Sci-Fi. Große Bekanntheit erlangt durch die Verfilmung von Tarkovsky. Ja, so. Ist noch einiges zu tun.
Ja, es gibt ja auch. Seit wann ist denn überhaupt Hörbücher? Seit wann ist es so ein Boom? Weil ich muss mich outen. Ich höre nicht so viel, ich bin eher der Podcast-Typ, aber das geht ja in eine ähnliche Richtung. Podcast ist ja auch viel gesprochen, viel Storytelling, halt meistens ohne Skript halt, ne? Also nichts, was, wo es irgendwo ein Buch dazu gibt, aber seit wann ist Hörbücher so ein Boom?
Also ich habe jetzt natürlich nicht die genauen Zahlen. Ich weiß, also ich sag mal, dass das Medium-Hörspiel ist ja ein ganz altes Medium eigentlich, wenn man so will. Das heißt ganz alt. Also es ist jetzt nicht Steinzeit, aber ich sag mal, ich weiß nicht, es gibt auch dieses Krieg der Welten, das ist ein ganz bekanntes Hörspiel von Orson Welles, wo dann damals die Amis gedacht haben, das ist echt und sich dann irgendwie mit Schrotflinten irgendwie im Keller verschanzt haben, weil sie gedacht haben, die Aliens attackieren halt irgendwie die Welt. Also das ist letztendlich eine Sache, die gibt es auf jeden Fall schon länger. Ich persönlich würde jetzt so sagen, dass um die 2000er rum quasi so ein bisschen wie so eine Art Boom entstanden ist. Also es gab auch schon vorher Hörbücher, ja, ich hatte auch Hörbücher auf Kassette, ne? Aber ich würde jetzt einfach mal so ganz blind behaupten, mit der CD, ist halt so ein bisschen auch so ein Hörbuchboom entstanden. Und die CD ist ja jetzt eigentlich, wenn man so sagen kann, so ein bisschen am Sterben, was ich ein bisschen schade finde. Also ich kann
lebt
mich
sie noch? Provokant gefragt, lebt sie noch?
Ich würde sagen, sie liegt in den letzten Zügen. Also,
ich habe schon lange keinen Laptop mehr gekauft, wo noch ein CD-Laufwerk dabei war.
Ja. Der Vorteil von der digitalen Vermarktung ist natürlich, dass solche Sachen wie Buchkürzungen jetzt nicht mehr zwangsläufig notwendig sind. Mhm. Das heißt also, man kann für wesentlich geringeren Produktionsaufwand auch Bücher vertonen wie jetzt Stephen King's S mit 1500 Seiten. Wenn man das auf CD damals gepresst hätte, dann hätte man durchaus eine dicke Box da halt irgendwie im Regal stehen gehabt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass ich persönlich es immer sehr gemocht habe, vor so einem großen CD-Regal zu stehen und zu stöbern und habe dann dadurch auch viele Sachen halt dann irgendwie entdeckt. Und es ist dann auch nochmal irgendwie was anderes, wenn man dann, weiß ich nicht, mit einer 10er-Box irgendwie Herr der Ringe-Hörspiel nach Hause geht und dann hat man irgendwie die Booklets und fummelt das aus der Folie und so. Ja, das ist irgendwie noch ein anderes Konsumieren gewesen als heutzutage.
Ja, glaube ich sofort. Also auch wenn ich dran denke, früher Hörspiele, die hat man halt wirklich aktiv irgendwo konsumiert. Also man hat die in CD-Spieler rein, hat die dann angehört. Zumindest für mich war es immer so, oder in den Kassettenrekorder. Und jetzt halt ist es eher, habe ich das Gefühl, so ein Nebenher-Ding, so eine Beschäftigung irgendwo, so eine Nebenbeschäftigung. Ich mache irgendwas wie beim Podcasten, ich mache irgendwas und höre nebenbei den Podcast halt an. Ja, und es geht. Aber ich habe schon auch, also ich selber nicht, aber ich kenne es von vielen, die sagen, lesen, dafür habe ich keine Zeit, das funktioniert bei mir nicht, kann ich nicht integrieren, aber ich würde trotzdem gern viele von den Büchern, die rauskommen, irgendwie aufnehmen, konsumieren und dafür nehme ich Hörbücher, ne?
Ja, also es ist, ich glaube, es gibt auch immer noch Leute da draußen, die halt dann irgendwie sich das bewusst vornehmen. Und es kommt auch, glaube ich, immer ein bisschen auf das Endmaterial an sich an. Es gibt immer noch wahnsinnig viele Hörbücher und wahnsinnig viele Hörspiele und unterschiedliche Genres. Und je nachdem, was dann halt irgendwie packt, sagt man dann vielleicht, oh, das ist so gut. Das genieße ich jetzt in Ruhe. Und dann sitzt man sich in einen Sessel, hat sich vorher ein Teechen gekocht und dann genießt man das mit Kopfhörern. Oder man, weiß ich nicht, fährt mit dem Auto in die nächste Stadt und sagt sich, ja gut, auf der Autobahn ist halt ein Höllenlärm, aber ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und dann hört man halt trotzdem jetzt das Hörbuch, auch wenn man halt irgendwie parallel sich aufs Fahren konzentrieren muss. Aber ich glaube, es ist letztendlich ja auch der Zahn der Zeit und eine Sache, womit auch die Musik heutzutage zu kämpfen hat, ne? Also man darf ja nicht vergessen, so ein Album produziert sich ja auch nicht von selbst, genauso wie Hörspiel und Hörbuch sich nicht von selbst produziert. Also da steckt ja viel Arbeit hinter und Leute machen sich vorher Gedanken. Und dann wird halt, weiß ich nicht, beim Staubsaugen wird mal irgendwie 5 Minuten irgendwas gestreamt, so zack, und dann halt irgendwie weg oder das nächste oder so. Ja, aber es ist der Zahn der Zeit. Und eine Gegenbewegung gibt es ja auch, ne? Die LP kommt wieder, die Leute kaufen jetzt wieder die LP und machen jetzt wieder ihre kleinen Nadeln sauber und damit es ja nicht knackst und so.
Ja,
Schauen wir
stimmt.
mal,
Kommt alles
wohin es
wieder.
sich entwickelt.
Kassettenrekorder werden wieder gekauft. Kannst wieder für tausende Euros
Ja.
verkaufen, so ein Kassettenrekorder, den du irgendwann mal für
Immer wieder
20 Mark
die
gekauft hast.
Max Schellack-Platten werden dann wieder irgendwann aus dem Keller gekratzt.
Ja, das stimmt natürlich. Kann man. Blöde Frage, aber kann man davon leben? Sprecher für Hörbücher?
Ja, also ich tue es gerade.
Ja.
Ja, also das ist quasi derzeit meine Haupttätigkeit. Ab und zu gehe ich als Gast noch ans Theater, was dann eine ganz schöne Abwechslung ist, weil man dann auch wieder mit anderen Menschen halt irgendwie zusammenarbeitet und irgendwie gemeinsam an einer Geschichte dann arbeitet. Aber ja, zurzeit mache ich das hauptsächlich Hörbücher.
Aber wie verdient man da sein Geld? Also du wirst direkt vom Buchverlag dann oder vom Buchautor so nach dem Motto bezahlt oder kriegst du auch was für, sagen wir von Audible für Klicks oder was auch immer?
Nee, das gibt es auch. Ich glaube, das heißt irgendwie Royalty Share oder
Ja,
so,
genau, irgendwie, ja, das kommt mir
dass
bekannt
man
vor.
dann quasi irgendwie das Hörbuch einspricht und dann wird man quasi vergütet anhand der Verkaufszahlen. Damit sich das rentiert, muss das natürlich dann auch eine Sache sein, die halt dann irgendwie entsprechend gut verkauft wird.
Ja.
Aber in der Regel werde ich für die Arbeit bezahlt. Also ich habe so ein Royalty Share habe ich noch nie gemacht. Ich habe nur davon gehört. Je nachdem, wer dann jetzt der Auftraggeber ist, der bezahlt mich dann halt für die Arbeit, die ich da halt investiere in das Hörbuch.
Du könntest doch sicherlich, oder du hast doch bestimmt auch damit du so gut auch Stimmen nachmachen oder die ausdenken kannst, bestimmt sowas wie Spracherziehung oder irgendwie sowas gemacht, oder? Oder Trainings oder sowas?
Genau, also ich habe in Hannover habe ich 4 Jahre Schauspiel studiert und Teil der Ausbildung war auch Sprecherziehung. Und da macht man dann natürlich unterschiedlichste Übungen, weil die Stimme ist ja quasi wie ein Muskel. Und den Muskel, den kann man trainieren. So dass man, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Bühne steht mit einer relativen sag ich mal, mit wenig Anstrengung oder mit dass man halt trotzdem gehört wird. Ja, weil wenn man einfach auf der Bühne steht und man jetzt total die Emotion fühlt, aber nur die zweite Reihe hört, das ist dann schlecht. So, deswegen, das ist die eine Sache, die dann halt da irgendwie trainiert wird, aber dann natürlich Artikulation und Atemtechnik, das spielt da alles mit rein und so wird halt quasi dieser Muskel trainiert, sodass man auch, wenn man dann jetzt 3 Stunden, 4 Stunden am Stück einen Text spricht, dass man dann nach 4 Stunden nicht so heiser ist, dass Kapitel 5 ganz anders klingt als Kapitel 1.
Mhm. Wenn jetzt jemand irgendwie gerade Probleme mit seiner Stimme irgendwie hat oder unzufrieden ist mit seiner Stimme und sagt, er würde die gern besser trainieren oder er ist zu leise oder er schüttelt da immer so in sein Bart rein, dass ihn die Leute nicht verstehen. Hast du Tipps, Übungen, wie man die Stimme so warm, ölig irgendwie bekommt? Keine Ahnung, was wären so deine Tipps?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil tatsächlich Sprecherziehung ist eine Sache. Also erstens bin ich ja kein Sprecherzieher, so, ich habe nur eine sprecherzieherische Ausbildung genossen, im Sinne von, dass ein Sprechdozent mir gesagt hat, so mach mal hier, mach mal da und so. Und es gibt natürlich unterschiedliche Übungen, die ich bekommen habe, um jetzt vielleicht meine Stimme aufzuwärmen oder wenn ich jetzt halt irgendwie merke, wo jetzt gerade heute irgendwie die Tagesform halt irgendwie steht. Das ist dann natürlich aber auch irgendwie so ein bisschen so eine Sache, die halt quasi, ja, die ich gelernt habe. So. Und jede Stimme ist anders, so wie jeder auch irgendwie anders ist. Und jeder atmet anders, jeder artikuliert anders. Die einen haben einen größeren Dialekt, der halt irgendwie mehr ausgebildet ist, die anderen weniger. Und da ist es dann halt irgendwie schwierig, jetzt blind Aufgaben irgendwie oder Übungen zu sagen, wo man jetzt sagt, das ist jetzt das Allheilmittel. So. Das ist auch tatsächlich immer so eine Sache. Also während meiner Schauspielausbildung gab es eine Sache, die fand ich sehr interessant, nämlich dass so eine Ausbildung oder so eine Schauspielausbildung, das habe ich irgendwie mitgenommen, das kann man auch auf so viele Sachen im Leben irgendwie beziehen. Das geht so durch 4 Stufen. Die erste Stufe ist unbewusste Inkompetenz. Das heißt also, man hat keine Ahnung, was man tut und weiß es auch nicht. Läuft aber rum wie Django. Die zweite Stufe ist dann die bewusste Inkompetenz. Ja, da ist dann quasi im Laufe von, weiß ich nicht, Übungen, die man bekommt, Reflexion von außen, vom Dozenten, merkt man dann, ah, okay, da ist noch viel Luft nach oben. Und dann fängt man an, unsicher zu werden und dann guckt man, wie kann man was beheben und man arbeitet dran. Die nächste Stufe ist dann die unbewusste Kompetenz. Das heißt also, es fühlt sich an wie die Stufe davor, aber man weiß gar nicht, was man schon quasi für Talente vielleicht irgendwo in sich anwachsen hat lassen. Und die 4. Stufe ist dann die bewusste Kompetenz, wo man dann quasi ganz gezielt weiß, das ist mein Handwerk, das ist mein Köfferchen, dazu nehme ich den Hammer, dazu nehme ich die Feile und ab dafür. Mhm. Das Fiese ist, dass diese Stufen quasi ineinander übergehen und wenn die 4. Stufe erreicht ist, hat vielleicht die 1. Stufe schon wieder angefangen. weil meine Oma hat immer gesagt, man kann so alt werden wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu. Und
sehr schöner Spruch.
Ja. Und und also wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt kein Sprecherzieher bin, hüte ich mich mal davor, den Leuten jetzt irgendeinen Quatsch zu erzählen.
Ja, es hätte sein können, dass es irgendwelche Übungen gibt, wo du sagst, ja, da die kannst du auf jeden Fall machen, keine Ahnung, für deutliche Aussprache kannst du so einen Weinkorken in den Mund stecken und anfangen zu sprechen. Das kenne ich noch irgendwo aus der Vergangenheit, aus Musikunterricht oder sowas, also 6. Klasse irgendwie. Aber hätte ja sein können, dass es irgendwelche Übungen gibt, wo du sagst, die sind eigentlich allgemeingültig, da machen wir nichts kaputt damit und damit kriegst du auf jeden Fall deinen Mund weiter auf Und klare Aussprache, egal wie klar du schon oder unklar du sprichst, ne?
Ja, dann, also was ich vielleicht als unverfängliche, interessante Übung finde, ist, dass man, also wenn man jetzt quasi mit geschlossenem Mund und der Zungenspitze mal einfach so die Zähne lang fährt, langsam, ganz langsam, erst von innen und dann quasi versucht mit der Zungenspitze einzeln jeden Zahn einmal rum und dann auch bis an den hintersten und dann geht man weiter und macht das mit dem Unterkiefer und geht da am Unterkiefer die ganzen lang und dann versucht man mit der Zungenspitze vorne die Zähne entlang und versucht auch wirklich jeden Zahn zu erreichen, geht dann wieder zurück und oben am Oberkiefer entlang. Und wenn man dann fertig ist, dann hat man schon mal so eine Art Mundlockerung gemacht, wenn man will. Also zumindest fühlt sich die Mundhöhle fühlt sich ganz anders an als vor der Übung. Und dann kann man das natürlich noch mit so einem Summen verbinden, was dann natürlich auch die Stimmbänder ein bisschen geschmeidig macht und auch ein bisschen lockert, so ein sanftes Summen. Denn ja, Sprechen hat natürlich auch viel mit Atmung zu tun, ne? Also wenn man ohne Ausatmen kann man ja eigentlich keinen Ton erzeugen. So. Weiß ich nicht, ob das jetzt
jemand Sprechtrick.
So, weiß ich nicht, ob da jetzt jemand zu Hause sitzt und sagt, oh, nun ist es soweit. Aber vielleicht ist es ja trotzdem ein netter Effekt, wenn die Leute dann jetzt sagen, ach, guck mal, fühlt sich ja jetzt ganz anders an.
Also ich habe es gerade gemacht, während du es beschrieben hast. Und ich kann auf jeden Fall eins sagen, man kriegt instant Muskelkater. Also ich glaube, so weit habe ich die Zunge noch nie in meinem Mund herumbewegt, wie du es mir gerade beschrieben hast. Und wer weiß, vielleicht spreche ich jetzt gerade schon viel klarer als davor. Keine Ahnung, ich schätze nicht. Aber vielleicht muss ich ein bisschen öfter dafür machen, nicht nur eine halbe Runde drehen.
Ja, es ist auch manchmal, also ich kann mich auch an Stunden, frustrierende Stunden in der Sprecherziehung erinnern, weil es natürlich auch viel um Nuancen geht. Und ich kann mich an Stunden erinnern, wo man dann irgendwie wo es anfängt und dann macht man eine Dreiviertelstunde lang irgendwelche Übungen und danach ist der Sprecherzieher total happy, weil es irgendwie ganz anders klingt und man viel besser artikuliert und man einfach überhaupt keinen Unterschied merkt und hört. Und man sich dann einfach denkt, wie soll man das jetzt reproduzieren? Wie soll das funktionieren? Also das ist natürlich auch immer, wie das Leben ist. Es ist eine Erfolgsspur und ein Scheitern. Ne? Und das wechselt sich immer ab.
Das ist doch ein schönes Schlusswort auch. Ne? Dranbleiben, scheitern, Mund abputzen, aufstehen, weitermachen, so geht's
und
voran.
Und Lachen nicht vergessen.
Und das Lachen nicht vergessen. Björn Borisch, meine lieben Damen und Herren. Björn, schön, dass du da warst.
Ja, ich danke sehr für die Einladung. Das war tatsächlich auch eine Podcast-Premiere für mich und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und wie du die gerockt hast. Sag den Leuten nochmal, wo können sie dich und deine aktuellen Projekte finden, wenn sie da auf dem Laufenden bleiben wollen?
Also ich bin auf Instagram, Björn Borisch, da poste ich ab und zu Gedöns. Ansonsten habe ich eine Internetseite, bboresch.de und also B-O-R-E-S-C-H, nicht Doppel-R. Und dann halt irgendwie ab und zu taucht mal was irgendwie bei Audible auf, ein neues Hörbuch oder ich hatte jetzt eine Hörspiel, bei einem Hörspiel mitgesprochen, Geisterstunde von Saphir-Tonart. Eventuell kommt auch noch bald irgendwann, das weiß ich aber noch nicht wann, auch eine Edgar Wallace-Folge, da habe ich mitgesprochen. Und aber wenn dann, also auf meiner Homepage landet auf jeden Fall Aktuelles dann.
Da ist man nicht falsch aufgehoben, da kriegt man dann aktuelles.
Sagen wir Webseite. Webseite ist ja, klingt Website. Ja professioneller als Homepage.
Björn, vielen lieben Dank, dass du da warst, hat super viel Spaß gemacht. Danke für die ganzen Einblicke, die du uns gewährt hast. Und Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört und eingeschaltet habt. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüssi.
Tschüss.
Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify oder Apple Podcast, um keinen Gas und keine spannende Folge mehr zu verpassen. Und lasst auch gerne ein paar Sterne als Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Damit hilft der Podcast unglaublich weiter zu wachsen und ihr zaubert mir ein riesen Lächeln aufs Gesicht. Vielen, vielen lieben Dank. Bleibt sauber, seid lieb zueinander.